Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wer bin ich eigentlich? Das ist ja das Thema der neuen Predigtreihe. Ich kann es auch so ausdrücken: Was ist das Wichtigste, was es über mich zu sagen gibt? Stellt euch alle mal die Frage: Was ist das Wichtigste, was es über mich zu sagen gibt? Mancher wird vielleicht sagen: Ich sage meinen Namen, ich sage meinen Beruf, ich sage, was ich mache. Aber die Antworten würden recht dürftig ausfallen. Es war interessant, dass Judith und ich, als wir dieses Thema hörten, beide an Dietrich Bonhoeffer gedacht haben, weil er genau darüber meditiert hat. Dass er einmal überlegt hat, was sagen die anderen über mich? Und wir müssen uns vor Augen halten, wenige Tage vor seiner Hinrichtung, mit 39 Jahren, ist dieser Mann Märtyrer geworden. Und ich glaube, in solchen Situationen, da klingt die Frage nochmal anders: Wer bin ich? Als wenn es uns gut geht. Dieser Mann wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Im April 45, wirklich, kurz bevor die Amerikaner das KZ Flossenbrück befreit haben, da hat er dieses Gedicht geschrieben. Und es ist erstaunlich, die Gefängnisaufseher, die hatten ein ganz tolles Zeugnis. Er sagt, es scheint so, als hätte ich zu bestimmen. Da merkt man, er war Persönlichkeit. Und dann stellt er die Frage, was sagen die anderen über mich? Und ich glaube, das ist eine Frage, die prägt unser Leben oft ganz stark. Zumindest ertappe ich mich dabei. Was sagen die anderen über mich? Was denken sie über mich? Wie empfinden sie mich? Wie nehmen sie mich wahr? Ich glaube, viele von uns wissen, dass diese Frage schon eine Menge Platz einräumt. Bonhoeffer selbst, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter hier, kommt ja zum Schluss zum Abgleich. Er sagt, entscheidend ist nicht, was die anderen über mich sagen, was ich selbst über mich sage. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Du und dein. Merkt ihr was? Weist zunächst mal von mir weg. Nicht ich muss diese Frage beantworten, sondern ein anderer beantwortet sie für mich. Und es ist, als ob Bonhoeffer das so triumphierend herausschreit. Auch angesichts des Todes darf ich mich darüber freuen, dass ich zu Gott gehöre. Das ist der entscheidende Satz. Ich gehöre dir, dein bin ich, dein Eigentum. Und was heißt das? Eigentum Gottes zu sein, da sind wir beim Thema. Kind Gottes. Deshalb wollen wir miteinander nachdenken über die Frage, was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Paulus spricht diese Frage an im Galaterbrief, Kapitel 4. Ich möchte die Verse lesen. Da sagt Paulus, überlegt einmal, solange der Erbe noch nicht volljährig ist, besteht zwischen ihm und einem Sklaven kein Unterschied, obwohl ihm als Erben schon alles gehört. Bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt bestimmen sein Vormund und seine Vermögensverwalter über den Besitz. Genauso ging es auch uns. Wie Unmündige waren wir allen Mächten und Zwängen dieser Welt ausgeliefert. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns, Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber oder Abba, Vater. Ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Die Schwierigkeit, vor der ich stehe, euch etwas zu sagen, was ihr schon wisst. Deshalb wird meine Hauptaufgabe sein, zu erinnern. Paulus spricht in eine Situation hinein, da gab es Menschen in den Gemeinden in Galatien, heutige Türkei, die hatten sich für Jesus Christus entschieden, waren ganz froh, ihre Religion hinter sich zu lassen, ihre Götter nicht mehr anbeten zu müssen. Die waren begeistert von Gott. Aber dann kamen die strengen Brüder. Die Brüder. Die sagen, was Paulus euch gesagt hat, ist schön und gut. Aber ein richtiger Christ, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Drei Dinge vor allen Dingen. Beschneidung, Halten der jüdischen Feste, Halten des Sabbats und Halten der Speisegebote. Als Christ muss man die Gebote Gottes halten. Als Christ muss man. Als Kind Gottes muss man. Unter der Fragestellung, wer bin ich? Was bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein? Kommt Paulus in diesem Text nicht drum herum, über die Vergangenheit nachzudenken. Wie war das bei den galatischen Gemeinden? Wie war das bei ihm persönlich? Wie war das bei Juden und wie war das bei den Heiden? Bevor Jesus in unser Leben getreten ist, wir könnten den Text also in zwei Punkte gliedern, heute nicht drei, weil wir ja noch das Abendmahl feiern, das ist dann der dritte Punkt. In der Vergangenheit war ich Sklave, in der Gegenwart, jetzt bin ich Kind Gottes. Paulus gebraucht hier ein Bild aus dem Rechtswesen, aus dem sogenannten Vormundschaftsrecht. Da ist ein Sohn, der noch nicht volljährig ist, also noch nicht mündig war. Und da stellt Paulus fest, juristisch gesehen ist er zwar schon Erbe des Vermögens des Vaters, aber faktisch besitzt er noch keinerlei Rechte darüber. Er ist Erbe ins B. Zukunftsmusik, dass er erben wird, hat zurzeit noch keine Bedeutung, zeigt sich faktisch daran, dass wenn es um die Geschäftsdinge geht, Vormünder da sind und wenn es um den Alltag geht, dann gibt es Verwalter, die das Sagen haben. Das bedeutet, dass dieser Sohn von seinem Sein her, wer bin ich, die Stellung eines Sklaven einnimmt. Nichts gehört ihm. Es gehört alles dem Vater. Und diese Situation benutzt Paulus, um die Galater daran zu erinnern, indem er sagt, genauso ging es auch uns. So war es auch wir. Auch bei uns. Er schließt sich bewusst ein, indem er wir sagt. Er schließt Juden und Heiden ein. Da geht es auch um das Erbe. Allen Menschen ist durch Abraham der Segen Gottes verheißen. Gott will die Menschen beschenken, Gott will sie segnen, Gott will mit ihnen Gemeinschaft haben. Und da sagt Paulus, durch den Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, Gibt es eine Mauer, die verhindert, dass der Segen Gottes in unserem Leben ankommt? Wodurch? Er spricht hier davon, dass wir den Mächten und Zwängen der Welt ausgeliefert waren. Im Grundtext steht da, den kosmischen Mächten, den Elementen des Kosmos waren wir ausgeliefert. Könnt ihr was damit anfangen? Ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen darüber nachdenken. Was ist das denn? Zwänge, Mächte, Elemente des Kosmos? Ich glaube, da müssen wir an zwei Gruppen denken. Einmal an die Juden, einmal an die Heiden. Für die Juden bedeuteten die Zwänge, die Gesetze Gottes, die Gebote zu halten. Dabei ging es nicht nur darum, die alttestamentlichen Gebote zu halten, sondern wie die Gesetzeslehrer, wie die Rabbinen, die ausgelegt haben. Es geht um die sogenannten Überlieferungen der Ältesten. Und davon gab es Legion. Unheimlich viele Ausführungsbestimmungen zu den Gesetzen des Alten Testaments. Wenn es zum Beispiel um das Gebot geht, du sollst den Feiertag oder den Sabbattag heiligen, dann gab es, glaube ich, 19 Bestimmungen dazu, wie lang der Weg sein durfte, den man am Sabbat gehen kann. Das Ergebnis, die Leute mussten immer nur überlegen, was muss ich denn alles beachten, um Gott gefallen zu können? Was darf ich nicht vergessen? Welche Gebote darf ich nicht übertreten? Von daher waren sie Gefangene des Gesetzes. Das Gesetz war wie ein Gefängnis. Machte sie nicht frei und froh, ließ sie nicht wirklich leben. Nichts von Freude, immer du musst, du musst, du musst. Ich habe mal ein krasses Beispiel erlebt in einer Gemeinde. Ich habe gepredigt, dann war ich bei Leuten zum Mittagessen eingeladen. Was war das Thema? Wer in der Gemeinde hat ein Kopftuch aufgehabt und wer nicht? Das war so ein bisschen der Maßstab, wer richtiger Christ ist und wer nicht. Ich bin so froh, dass die Gemeinde Wiedenest davon weit weg ist. Wir könnten aber überlegen, gibt es solche Dinge? Wenn du ein richtiger Christ bist, dann musst du. Zumindest in den Gottesdienst kommen, in die Jugendstunde und. Also immer zuerst das, was du tust. Beantwortet die Frage, wer ich bin. Dann spricht er von den Heiden. Zu den Elementen gehörten auch die Gestirne. Und da gab es den Kult, dass man zum Beispiel die Sonne und den Mond als Götter anbeteten, ihnen Opfer brachte. Oder wenn wir an die Astrologie denken, unser Schicksal ist davon bestimmt, wie die Sterne stehen. Ein Relikt können wir heute in fast jeder Zeitung finden. Welches Relikt? Genau. Das Horoskop. Das Horoskop bestimmt mein Schicksal. Deshalb muss ich früh als erstes gucken, was unter meinem Sternbild steht. Merkt ihr? Gefangen von dem, was Leute sagen, was wichtig ist für mein Leben. Angeblich haben die Gestirne Einfluss darauf, wer ich bin und wie es mir geht. Das ist wirklich Götzendienst, Aberglaube der übelsten Sorte. Das erzeugt Angst. Ich muss immer nur gucken, wovon ist mein Schicksal abhängig? Es gibt aber auch andere Abhängigkeiten. Abhängigkeiten von Drogen, von Alkohol, von Pornografie. Ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen anführen, aber es gibt auch Abhängigkeiten die sind für Christen besonders gefährlich. Nämlich, gute Werke tun, werden wir ja aufgefordert in der Bibel, ist doch nicht schlecht. Aber schlecht wird's, wenn aus unserem Tun, was ich tue, heraus die Frage beantwortet wird, wer ich bin, was das Wichtigste in meinem Leben ist. Oder die Frage, wie denken andere über mich? Deshalb überlege ich oft, was wird der oder die sagen, wenn ich mich so verhalte? Und das kann uns ganz schön prägen, kann uns gefangen halten, dass wir nicht frei sind. Dann bin ich nicht Matthias Schmidt, sondern dann bin ich das, was andere von mir erwarten. Dann lebe ich nicht, sondern werde gelebt, weil ich gut dastehen möchte. Bewusst oder unbewusst, meist unbewusst, steckt dahinter, ich möchte, dass die anderen gut über mich reden, dass sie mich loben, dass sie mich anerkennen. Oder andere sind gebunden daran, dass sie merken, dass sie in vielen Punkten versagen. Dass sie nicht so viel können wie andere, dass sie nicht so begabt sind, musikalisch, oder dass sie nicht so reden können wie andere, dass sie nicht so coole Sprüche drauf haben. Wäre ich doch wie der, wie die. Das kann auch Gebundenheit sein. Dann bin ich Sklave. Dann bin ich abhängig. Dann bin ich nicht frei, bin ich nicht Kind. Gott sei Dank steht in Vers 4, aber. Aber, als die Zeit erfüllt war, oder aber zu der von Gott festgesetzten Zeit, sandte er seinen Sohn. In Vers 4 bis 7 greift Paulus wieder ein Bild aus dem Rechtswesen auf. Ich bin kein Jurist, aber Paulus wusste gut Bescheid in diesen Dingen und scheinbar die Leute in Galatien auch. Die wussten, was es bedeutet, dass ein Erbe erst etwas davon hatte, wenn der Termin, den der Vater festgelegt hatte, erreicht war. Normalerweise war das mit 20 Jahren, dann musste er in der Regel nochmal 2 Jahre warten und dann war er wirklich Erbe. Aber der Vater konnte vorher gestorben sein und dann hat er einen bestimmten Termin festgelegt. So lange hatten die Vormünder, die Verwalter das Sagen. In diesem Zusammenhang möchte ich etwas lesen aus einem Kommentar von Adolf Puhl. Das hat mir gefallen zu dieser Frage. Da geht es darum, dass Gott geredet hat und jetzt, Zitat, vor Christus läpperten, dass die Zeit erfüllt war, das war das Stichwort. Vor Christus läpperten sich die Jahrtausende so dahin. Im Grunde immer dasselbe. Weltreiche kamen und gingen, Kulturen kamen und gingen, Generationen kamen und gingen, Großmäuler taten sich auf und wieder zu. Die Zeit schien ins Leere zu laufen, nur an Länge zuzunehmen, aber nicht an Sinn. Das gefällt mir so, diese Beschreibung. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne im Kreislauf. Die Zeit wird nur länger, aber die Qualität ändert sich nicht. Und genau da setzt Paulus an. Gott sagt, das Maß ist voll. Ich schaue mir das nicht länger an, wie Menschen nicht das sind, wozu ich sie berufen habe und was möglich wäre. Wie viele Menschen leben unter ihren Möglichkeiten? Und das ist das Evangelium, das Gott sagt, nicht mit mir. Ich schaue mir nicht länger an, wie Juden mein Gesetz entleeren, indem sie Regeln aufstellen, die kein Mensch beachten kann. Und ich sehe mir nicht an, wie Heiden das Geschöpf, wie Sonne und Mond, Geschöpfe anbeten und nicht mich als den wahren Gott. Da entsandte Gott seinen Sohn. Entsandte heißt, er schickte ihn weg zu sich, zu uns. Und dann wird gesagt, darin zeigt sich, dass Gott es gut meint mit den Menschen. Und dass er darum ringt, dass alle die Frage beantworten können, wer bin ich? Und dass alle froh sind, darüber nachzudenken, was es bedeutet, ein Gotteskind zu sein. Das, was ihm am allerwertvollsten war, sein Sohn, den entsendet er wie ein Geschenkpaket. Absender Gott, Empfänger gefangener Mensch. Und das Paket enthält den Weg der Befreiung. Die Antwort auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Indem Jesus Mensch wird, unterstellt er sich allen menschlichen Bedingungen. Wir könnten sagen, Jesus tritt in unsere Schuhe. Er läuft mit unseren Schuhen. Er musste essen wie wir, trinken wie wir. Und ihm ging es darum, das Gesetz Gottes zu erfüllen, nicht die Regeln, die die Rabbiner unendlich dazu gemacht hatten, sondern das wirkliche Gesetz. Das lag ihm am Herzen, Gott zu gefallen. Und da sind wir bei Kennzeichen von Kindern Gottes. Das ist ihnen wichtig. Ich möchte nicht zuerst Menschen gefallen, mir gefallen, sondern ich möchte Gott gefallen. Weil wir das aber von uns nicht können, weil wir nicht in der Lage sind, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, deshalb brauchen wir Hilfe. Deshalb brauchen wir jemanden, der das tut, was ich nicht kann. Und da kommen wir wieder zur Juristik. Wieder ein Beispiel, nämlich da fällt der Begriff des Loskaufs oder der Begriff des Freikaufs. In Galater 3, Vers 13 heißt es, Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, in der er ein Fluch für uns geworden ist. Es gab eine jüdische Loskaufseinrichtung aus dem Familienrecht. Folgende Situation: Ein Sippenmitglied verschuldet oder unverschuldet kommt in eine wirtschaftliche Lage, wir würden heute sagen, muss Insolvenz anmelden. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat. Insolvenz anmelden heißt ja kapitulieren. Ich schaff's nicht mehr, meinen Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, aber ich bin verantwortlich. Wenn jemand die Schulden nicht bezahlen konnte, dann war die Folge davon, dass er seinen Erbbesitz verkaufen musste, seine Kinder, seine Frau und sich selbst auf den Sklavenmarkt anbieten. Stellen wir uns das mal vor. Der Zustand, ich kann meine Schulden nicht bezahlen, deshalb muss ich den Erbbesitz verkaufen, meine Kinder, meine Frau, mich selbst anbieten auf dem Sklavenmarkt. Das, was mir am wertvollsten ist, muss ich weggeben. Und das Schöne, es gab eine Einrichtung, die das verhindern sollte. Da sehen wir die Barmherzigkeit Gottes. Es gab nämlich die Einrichtung und die Pflicht eines sogenannten Lösers oder Goels. Was war seine Aufgabe? Erstmal, wer musste dieses Amt übernehmen? Der Vater, der Bruder, der Onkel oder der Cousin. Also die nächsten Verwandten mussten einspringen, wenn einer in der Sippe, wenn einer in der Verwandtschaft so verschuldet war, dass er im Grunde genommen keine Chance mehr hatte, frei zu leben. Und seine Aufgabe war es, sich für das Familienmitglied einzusetzen, seinen Besitz und nicht eher Ruhe zu geben, bis die Freiheit des Verwandten und der Familienbesitz wiederhergestellt worden. Und da sagt Paulus, stellt euch vor, und Gott hat uns diesen Goel, hat uns diesen Löser geschickt. Der unsere Insolvenz in Ordnung bringt, der uns frei macht von dem, was uns kettet, was uns die Freude nimmt. Diese Rolle hat nun der Sohn Gottes, hat Jesus eingenommen. Er gibt sein Leben als Loskaufpreis am Kreuz. Die Frage des Freikaufs hat in der jüngsten deutschen Geschichte eine Rolle gespielt. Ich erinnere an DDR-Zeiten. Ich habe ja 38 Jahre in der DDR gelebt, fast die gesamte DDR-Zeit. Ein wichtiges Ereignis war der Mauerbau 1961. Als die Mauer gebaut wurde, war es quasi so, dass wir als DDR-Bürger zumindest in eine Himmelsrichtung nicht mehr konnten. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich mal die Alpen sehen würde. Das war klar. Da ist die Mauer davor, da sind die Grenzen. Ganz schlimm wurde es, als wir dann nicht mal mehr in die Tschechoslowakei reisen durften. Das heißt also, als DDR-Bürger waren wir wie Gefangene. 1962 wurden die ersten Häftlinge freigekauft, Regimegegner, die eingekerkert wurden. Was war der Preis dafür? 3 Eisenbahnwaggons Kalidünger. 20 Häftlinge und 20 Kinder. Der Preis? 3 Waggons Kalidünger. Von 1964 bis 1989 wurden 33.755 Häftlinge freigekauft durch die Bundesrepublik. Der Preis war zuerst 40.000 D-Mark. Gegen Ende der DDR-Zeit stieg er auf knapp 100.000. Wer bin ich? Was bin ich wert? Teil des Waggons Kalidünger? 40.000, 100.000 D-Mark. Außerdem wurden 250.000 Ausreisewillige freigekauft und die Gesamtsumme, die die DDR erhielt, war über 8 Milliarden D-Mark. 8 Milliarden. Wenn die DDR das nicht gehabt hätte, wäre sie schon vorher insolvent gewesen. Wäre sie schon vorher kaputt gewesen. Das heißt also, die Bundesrepublik Deutschland hat hier quasi das Amt des Goels, das Amt des Lösers übernommen. Allerdings die Frage, waren die Leute, wenn sie freigekauft haben, dann wirklich frei? Aber ich finde es trotzdem ein schönes Beispiel. In dem Zusammenhang möchte ich 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 zitieren. Da sagt er, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst bzw. freigekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blut Christi. Nicht mit Kalidünger und D-Mark, sondern mit dem Leben des geliebten Sohnes Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er zum Goel geworden ist in seinem Sohn. Das ist unser Glück und daran möchte ich uns erinnern. Dass wir Kinder Gottes sind, liegt nicht an unserer Leistung, Gott sei Dank, sondern an dem Geschenk, das Gott uns mit dem Freikauf macht. Nicht mehr Häftlinge, nicht mehr Sklaven, sondern Bürger des Reiches Gottes. herzlichen Glückwunsch, wer das von sich sagen kann. Wer das nicht sagen kann, den bietet es Gott heute an. Ich habe den Goel geschickt. Ich habe meinen Sohn aus Liebe zu dir geschickt, damit du dein Leben nicht wie ein Gefangener fristest. Gebunden an Süchte und so weiter, an deine eigene Ehre, an deine eigenen Ziele, letztlich ohne Hoffnung, wenn es um die Frage geht, was wird nach dem Tod? Die Frage habe ich für dich beantwortet, du musst nur Ja sagen. Herr Jesus, hier komme ich. Ich weiß, dass ich dir nichts bieten kann, nichts für meinen Freikauf tun kann, aber ich nehme das Geschenk an. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich willst, dass du mich einlädst, dein Kind zu sein. Ein wichtiges Kennzeichen von Kindern Gottes, wir sind Freigekaufte. Ein Tipp, wenn ihr morgen früh vorm Spiegel steht, dann erinnert euch dran. Vielleicht schreibt ihr es euch an den Spiegel. Ich bin freigekauft. Deshalb bin ich ein Kind Gottes. Ich bin nicht mehr Sklave, sondern ich bin Kind. Und Paulus greift dann noch ein zweites Geschenk auf. Gott hat nicht nur den Sohn gesandt, sondern er hat auch den Geist gesandt und spricht von dem Geist des Sohnes, von dem Heiligen Geist. Der Geist, der an der Weltschöpfung beteiligt war, und der Geist, von dem Nikodemus gesagt wird, du musst von Neuem geboren werden, durch den Geist geboren werden. Es darf eine neue Schöpfung in deinem Leben geben. Du hast die Chance, dein Sklavendasein abzuwerfen und als freier Mann, als freie Frau, als Bürger des Reiches Gottes zu leben. Das bewirkt der Geist Gottes. Und er bewirkt noch mehr. Er erinnert uns nämlich daran, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir es nicht vergessen. Sein Geist zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das tut er besonders, wenn wir in der Bibel lesen. Dass wir daran erinnert werden, wie lieb uns Gott hat. Und der Geist Gottes ist es, der da eintritt, wo wir Schwierigkeiten haben, nämlich Gott von Herzen anzubeten. Wer freigekauft wird, wer beschenkt wird, der schreibt einen Dankbrief, ein Dankmehl, übertragen, der betet an. Der Heilige Geist ist der Geist der Anbetung. Ich muss sagen, bei einigen Liedern heute war ich wieder ergriffen, weil es da um die Tatsachen Gottes geht. Nicht nur um die Gefühle, die durch die Lieder ausgelöst werden. Die dürfen ja auch sein. Aber dass ich dadurch erinnert werde. Gott sieht nicht Matthias Schmidt mit seinen Macken, mit seinen Fehlern, mit seiner Schuld, sondern Gott sieht das Kind Gottes. Schön, mein Name heißt ja Gabe Gottes, übersetzt. Aber da wird es Wirklichkeit. Wenn das eingetreten ist, weil der Goel mich freigekauft hat, darf ich jetzt meinen Namen ganz bewusst tragen. Und wie dankbar dürfen wir für den Geist sein. Deshalb habe ich hier geschrieben, Kinder Gottes sind Begeisterte. Einmal, sie haben den Geist Gottes in sich, aber dieser Geist gibt ihnen auch die Möglichkeit, Danke zu sagen. Das wollen wir dann auch tun. Danke sagen beim Abendmahl. Abendmahl ist eine Dankfeier für den Freikauf. Und deshalb ist das Abendmahl so wichtig, nicht weil es eine gute Tradition ist, sondern weil es immer wieder darum geht, dass wir uns daran erinnern, Sklaven, Gefängnisinsassen, freigekaufte Kinder Gottes. Und dann sind wir Erben. Vor einiger Zeit ist ein Onkel von mir gestorben. Er war Chefarzt und hatte keine Kinder. Wir bekamen ein Fünfzehntel des Erbes. Ich sage jetzt nicht, welcher Betrag das war, aber wir haben uns unheimlich gefreut. Das ist eine tolle Sache, wenn man erben kann. Aber wie viel schöner, wenn wir sagen können, ich erbe das Reich Gottes, was heißt, ich darf Jesus sehen, wie er ist. Von Angesicht zu Angesicht dürfen wir Gemeinschaft haben am Thron Gottes. Das wird spannend. Aber einen Vorgeschmack können wir jetzt schon durch die Wirkung des Heiligen Geistes bekommen, wenn wir ihn anbeten. Deshalb ist das so wichtig. Zum Schluss ein Bild aus unserer Familie. Wir freuen uns, dass wir Großeltern sind. Wunderschön. Kann ich nur jedem empfehlen. Das lohnt sich, Großeltern zu werden. Wir besuchen unsere Tochter, unsere Deborah. Und der kleine Samuel ist so ein bisschen ängstlich. Und wenn Leute kommen, dann lächelt er nicht gleich. Dann hat er so ein bisschen Angst. Was tut er? Oder was hat unsere Tochter gemacht? Ihn auf den Arm genommen. Hat er sich so richtig eingekuschelt. Und da merkte man, hier bin ich Mensch. Hier kann ich sein. Da brauche ich keine Angst zu haben. Da bin ich umschlossen von den Armen der Mutter. Wie schön, wenn wir wissen. Wie so Kinder, die sich so richtig wohlfühlen in den Armen der Mutter. Darum geht es ja das nächste Mal. So dürfen wir als Kinder Gottes sein. Der Vater hat uns lieb. Und er fragt nicht zuerst, was hast du heute schon alles gemacht und was hast du heute schon alles verbrochen, was hast du geleistet und nicht geleistet. Sondern er sagt zuerst, du darfst in meine Arme kommen. Du darfst sein, wozu du berufen bist, Kind Gottes und damit auch Erbe. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.